Situationen, wo es darum geht, ein Kollektiv sozusagen für eine Idee zu begeistern oder inspirieren, hilft sozusagen dieses charismatische, gewinnende Auftreten, so eine skeptische Masse zu begeistern und quasi ja zu bewegen. Ne, das ist so das eine. Dann natürlich durch dieses Durchsetzungsstarke, dieses Risikobereite und vielleicht auch ein bisschen impulsive, sind sie eher geneigt, quasi mal was Neues auszuprobieren. Das heißt, wenn es darum geht, Innovationen zu wagen oder innovativ zu denken, gibt es auch übrigens spannende Untersuchungen dazu, kann Narzissmus auch vorteilhaft sein, weil durch Risiko und durch etwas Neues kann man ja auch wiederum Bewunderung erlangen, weil das hat ja keiner so vorher gemacht oder ausprobiert. Das heißt, in diesem Kontext kann das eben von Vorteil sein, wenn man narzisstisch geprägt ist, weil ich da quasi was wage und mache, was sich keiner vorher getraut hat.
Herzlich willkommen im Gesund Arbeiten Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Und heute geht es ganz besonders um Narzissmus im Job. Wir alle kennen ja so bestimmt die ein oder andere Person in unserem Umfeld, von der wir sagen würden, boah, das ist richtig narzisstische Person. Und genau deshalb habe ich heute auch einen ganz tollen Gast eingeladen, mit dem ich über verschiedene Facetten von Narzissmus spreche. Wir besprechen zum einen, was macht denn Narzissmus eigentlich aus? Also vor allen Dingen dieser pathologische, wirklich starke Narzissmus. Wie äußert sich das im Job? Wo kann das vielleicht auch problematisch werden? Und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie wir damit umgehen können, auch wenn es nicht immer leicht ist. Aber auf jeden Fall gibt es dort auch nochmal einige Tipps und Tricks. Und ganz besonders spannend, wir haben uns auch angeguckt, ob es eine positive Seite von Narzissmus gibt, ne? Weil narzisstische Menschen ja manchmal auch nicht umsonst da sind, wo sie sind und auch schon auch besondere Fähigkeiten haben, die man vielleicht in gewissen Situationen auch gewinnbringend einsetzen kann. Und darüber haben wir auch gesprochen. Also unbedingt dranbleiben. Es wird nicht das klassische Narzissmus-Bashing, was ihr sonst kennt. Natürlich setzen wir uns auf jeden Fall mit den schwierigen Seiten auseinander, aber eben auch mit den positiven Seiten. Ne? Bisschen was anderes. Also, ich starte mit dem Gast, den möchte ich euch jetzt direkt vorstellen. Dr. Ramzi Fatfuta ist ein ausgewiesener Experte für Personaldiagnostik und Personalentwicklung in einem großen deutschen Unternehmen. Als Personalberater bei Kienbaum führte er zudem zahllose eignungsdiagnostische Assessments durch und entwickelte Strategien, um hinter das Verhalten von Top-Executives zu blicken. Als Autor liegt sein Schwerpunkt auf Narzissmus und der dunklen Triade in Organisationen. Ich würde jetzt gerne so einblenden als Musik. Das hört sich sehr besonders an. Das sind alles Themen, zu denen er umfassend publiziert und referiert. Er hat Psychologie und Neurowissenschaften studiert, habilitierte neben seiner Berufstätigkeit, wow, also für die Leute, die in der Wissenschaft sind, wissen, wow, das ist einfach krass aufwendig. Und er bringt zusätzlich seine vielfältigen Erfahrungen als systemischer Coach und Karriereberater in der Begleitung von Fach- und Führungskräften ein. Herzlich willkommen, Ramzi, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Eva, vielen Dank für die Einladung.
Ramzi, wir haben uns vor kurzem erst gesehen bei einem Event, bei der Buchvorstellung von Emre Çelik, der auch schon in meinem Podcast zu Gast war. Und da kam irgendwann das Thema Narzissmus auch auf und dass das ja oft so ein Etikett ist, was mal eben auch schnell vergeben wird an Menschen. So, mein Chef ist ein Narzisst und meine Chefin ist eine Narzisstin. Und dann haben wir auch ins Publikum gefragt, wer denn von sich sagen würde, dass er oder sie schon mal eine narzisstische Führungskraft hatte. Und das haben erst erstaunlich viele ihre Hand gehoben. Also so aus meiner Erinnerung, ich war ja in der Moderation, ich habe nicht ganz so viel gesehen, weil das so, ich so hell beleuchtet war. Aber ich glaube, es waren schon so über die Hälfte der Hände. Deswegen so meine erste Frage an dich, sind wir nicht alle ein bisschen narzisstisch? Was hat das denn vielleicht auch mit dieser Unterscheidung auf sich, so gängiger Narzissmus versus pathologischer Narzissmus?
Also das stimmt erstmal prinzipiell. Jeder von uns hat narzisstische Tendenzen in sich, die zu einem gewissen Grad auch in Anführungsstrichen gesund oder zumindest nicht pathologisch sind. Weil das Besondere am Narzissmus ist, dass es auf der einen Seite eine Persönlichkeitseigenschaft ist, so wie Intelligenz oder Attraktivität oder Schüchternheit, aber auf der anderen Seite, und das ist ja das, was viele mit dem Begriff assoziieren, auch eine klinische Diagnose, also die narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und als Laie von außen assoziiert man damit oft diese Pathologie, aber im Grunde ist die Persönlichkeitseigenschaft Narzissmus etwas, was uns viel häufiger im Alltag begegnet. Und ich würde vielleicht mal damit anfangen zu sagen, was haben denn sowohl die Eigenschaft als auch die Störung gemeinsam? Und ja, das ist die Tatsache, dass Narzissmus eine Störung in Anführungsstrichen des Selbstregulationssystems ist. Also das bedeutet, dass man bestimmte Strategien verwendet, um andere Leute irgendwie zu beeinflussen oder zu manipulieren. Und es können intrapersonelle Strategien sein, also etwas, was in meinem Kopf passiert, also beispielsweise eine Fantasie, die ich habe, weil ich denke, ich bin total erfolgreich oder attraktiv oder andere Leute schulden mir etwas. Es können aber auch interpersonell, also zwischenmenschliche Strategien sein, die ich verwende, beispielsweise, weil ich andere Leute eben abwerte oder gaslighte, dazu kommen wir ja vielleicht noch. Also das ist etwas, was in der Interaktion zwischen mir und der anderen Person entsteht. Und zu einem gewissen Ausmaß sind diese Strategien auch in Anführungsstrichen normal. Das heißt, jeder von uns hat sowas schon mal gemacht oder braucht es auch
manipuliert.
Hat schon mal manipuliert und andere Leute zu etwas gebracht, was die vielleicht nicht wollen. Aber wenn das sozusagen zu meinem Default Mode, also zu meiner Standardantwort in der Interaktion mit anderen wird, und ich dadurch auch Nachteile habe, weil ich mich immer weiter abschotte oder weil andere Leute mich meiden, dann kriegt das irgendwann eben so einen Störungscharakter. Und deswegen ist es wichtig, zwischen dem normalen Ausmaß zu unterscheiden und der Pathologie auf der anderen Seite.
Wie viele Menschen betrifft das ungefähr, das Normale versus wann wird es pathologisch?
Also dadurch, dass es eine Eigenschaft ist, ist das quasi normal verteilt. Also vielleicht kennen ja einige die gaußsche Glockenverteilung aus dem Matheunterricht von früher. das ist eben so eine Kurve und ungefähr 68%, das ist so die grobe Mitte, die sind durchschnittlich narzisstisch. Und an den Rändern dieser Verteilung haben wir quasi die ganz wenig narzisstischen Personen, die also eher bescheiden und zurückhaltend sind. Und auf der anderen Seite habe ich die, bei denen es sehr, sehr stark akzentuiert ist. Bei der NPS, also bei der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, da variieren die Schätzungen. Das Höchste, was man so in der Literatur gefunden hat, ist 6,2%, also ungefähr 6,2% auf 100.000 Personen in der Bevölkerung, trifft irgendwann im Leben mal diese Diagnose einer NPS zu. Und verglichen mit anderen affektiven Störungen beispielsweise ist das eine verhältnismäßig geringe Anzahl. Ja.
Okay, ja, das auch nochmal gut als Einordnung. Gibt es so, bekannte Persönlichkeiten, von denen du so aus der losen Ferndiagnose, Pi mal Daumen, ich weiß, wir machen das eigentlich nicht, so Ferndiagnosen stellen, aber schon sagen würdest du, die weist so typische pathologische narzisstische Muster auf. Ne? Also mir kommt sofort eine in den Sinn, das war gerade US-Wahl. Also wir, vielleicht muss man noch sagen, unsere Folge erscheint ja etwas später, aber wir nehmen an dem Tag der US-Wahl auf. Deswegen wird mich deine Einschätzung da mal interessieren.
Ja, genau. Genau, also durch die Wahl ist jetzt eine Person, Donald Trump, ja sehr sichtbar nochmal geworden. Oder sie war eigentlich schon immer sichtbar, aber jetzt noch einmal mehr. Und das ist noch nicht mal eine Ferndiagnose, sondern es gibt mittlerweile auch psychologische Studien, die quasi per Fremdbeobachtung die Persönlichkeit von Trump eingeschätzt haben. Und da sieht man, dass er beispielsweise als sehr unverträglich und sehr konfliktär eingeschätzt wird von externen Experten. Und gleichzeitig habe auch sehr aufmerksamkeitssuchend, sehr extrovertiert. Er war ja kürzlich auch irgendwie so als McDonald's-Mitarbeiter abgelichtet. Also steht sehr, sehr gerne im Mittelpunkt, ist aber auch sehr aggressiv, also aktive Aggression, wenn er beispielsweise mit anderen spricht oder droht anderen Personen. Also da gibt es ganz viele Verhaltensausschnitte, die auf dieses Narzissmus-Spektrum, sage ich jetzt mal, laden. Wobei man da natürlich aufpassen muss, weil wir sehen ja nur Ausschnitte, die medial herausgegriffen werden. Aber ich würde mal sagen, Donald Trump ist so eine der am best dokumentiertesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, weil einfach sehr viel Material von ihm so sichtbar ist. Das Gleiche trifft aber auch auf Elon Musk zu. Da gab es auch ganz viele Berichte über ihn, wie er beispielsweise dieses, also als Twitter zu X wurde oder auch mit Tesla insgesamt. Und generell dieses impulsive Verhalten ist etwas, was diesen Persönlichkeiten einfach ganz, ganz oft gemein ist. Ja.
Ja. Das bringt mich ganz gut zur nächsten Frage, weil du hast ja auch ein Buch geschrieben und darin beschreibst du also zum einen, dass es eine dunkle Seite von Narzissmus gibt, eine ungünstige Seite, aber auch eine helle Seite sozusagen, ne? Also vorteilhafte Seite auch von Narzissmus. Da gehe ich ein bisschen später drauf ein, aber was mich jetzt interessiert, so was denn so, ja, so typische schädliche Verhaltensmuster sind, weil wir ja doch irgendwie oft merken, hey, wenn wir jetzt sehr narzisstische Personen in unserem Umfeld haben, jetzt wo der Narzissmus sehr stark ausgeprägt ist, merken wir das irgendwie und das macht uns auch zu schaffen. Was sind denn diese typischen Verhaltensmuster, die uns da so anstrengen und aussaugen und auslaugen, warum wir auch sagen, oh, ey, ne, mit der Person kann ich einfach extrem schlecht umgehen?
Ja, also das hatten wir zu Beginn ganz kurz, das Thema Manipulation, und das kann man natürlich auffächern. Es gibt verschiedene Arten der Manipulation, die quasi schädlich wirken können. Ein Merkmal, das fast jeder eigentlich erlebt hat, ist das Thema Abwertung. Also eine Grundtendenz ist ja, dass diese Menschen oft ein eher geringes Selbstwertgefühl haben. Und um sich besser zu fühlen, können sie sich entweder selber besser darstellen, indem sie sagen, ich bin toll, ich bin großartig. Aber die Kehrseite ist auch, dass sie andere abwerten, weil das stabilisiert auch das eigene Selbstwertgefühl. Wenn ich sage, du bist nichts wert, oder wenn ich beispielsweise auf der Arbeit was präsentiere und meine Führungskraft sagt, ach, das ist ganz unausgereift, ich dachte, du hast ein anderes Niveau, aber scheinbar habe ich mich geirrt. Also da werde ich quasi als Mitarbeiter abgewertet. Eine andere Variante, die sich häufig zeigt, wenn man dieses Fehlverhalten adressieren möchte und wenn ich dann sage, du pass mal auf, da ist mir was aufgefallen, dass dann die Verantwortung quasi negiert wird. Also beispielsweise sage ich, das war ein bisschen harsch, ich habe mich da so ein bisschen angegriffen gefühlt in dem Moment. Dann findet selten eine Selbstreflexion statt, dass die Person dann sagt, ach so, oh, was ist da passiert? Kannst du mir das mal vielleicht besser erklären, damit ich es in Zukunft anders mache? Sondern da wird quasi die Verantwortung verweigert und gesagt, du bist doch viel zu empfindlich. Ja, also entweder es wird auf mich
also
als Person.
Also ein Blame Game zurückgespielt.
Genau,
so,
zurückgespielt. Oder es wird situativ gewertet, dass die Person dann sagt, oh, ich hatte halt einen schweren Tag, oder du weißt doch, wir haben gerade einen Projektabschluss. Das ist sozusagen Verantwortungsabgabe. Eine weitere Variante, die auch oft damit einhergeht, ist das Thema Schuld, Schuldinduktion. Es kann ja beispielsweise sein, dass ich eine Einladung zu einem tollen Event kriege oder meine Führungskraft ermöglicht mir das. Ich habe aber irgendwas anderes, was dazwischen kommt, und dann muss ich absagen. Dann sagt die Person zum Beispiel sowas wie, ich dachte, dir ist deine Karriere wichtig, wir wollten doch gemeinsam daran arbeiten, dass du hier den nächsten Schritt machst, und ich gebe mir hier Mühe, damit aus dir was wird. Und was passiert? Ich fühle mich dann sozusagen als Mitarbeiter irgendwie schuldig, dass ich diese tolle Chance jetzt ablehne oder meine Führungskraft da irgendwie schlecht dastehen lasse. Da wird quasi Schuld induziert, und das ist natürlich dann für beide Seiten schwierig. Ja,
und das ist auch extrem, also wo man immer das Gefühl hat, egal was man sagt, das wird so umgekehrt, dass man eigentlich gar keine Chance hat, oder? Also so, ne, das ist ja jetzt auch so meine Erfahrung mit Menschen, die sehr narzisstische Züge haben, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich bin lieber still, als dass ich irgendwas sage, weil am Ende wird mir einfach das Wort im Mund umgedreht und ich habe das Gefühl, total hilflos und machtlos zu sein, weil ich irgendwie da gar nicht mich rausentwirren kann, ne, aus dann diesen Umkehr, diesem Umkehr-Blame-Game oder den Schuldzuweisungen, ne, oder das, was die Person dann, oder dass sie sozusagen dann so ein bisschen auf die Tränendrüse drückt und sagt, Mensch, na, habt doch mal ein bisschen Verständnis, ich bin doch hier eigentlich die leidende Person, ne? Also wo man auch irgendwie gar nicht richtig gesehen wird. Genau.
Ja. Das ist wie so ein glitschiger Fisch, der so immer wieder aus der Hand gleitet.
Ja. Ist das auch also ein Grund, warum sich Menschen dem oft so hilflos ausgesetzt fühlen? Ne, weil der Leidensdruck ist ja irgendwie schon da. Warum wir das auch immer wieder zum Thema machen, dass irgendwie narzisstische Personen echt auch schwierige Persönlichkeiten oft sind.
Genau, also der Narzissmus ist ja auf der einen Seite eine Störung der Selbstregulation. bei der narzisstischen Person, aber sie macht ja auch was mit meinem eigenen Selbst, weil ich ja permanent quasi entweder angegriffen oder abgewertet werde. Das heißt, irgendwann ist das eigene Selbstwertgefühl so ausgehöhlt, dass man anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Man wird ja, man hinterfragt sich ja dann auch. Die eigene Selbstwirksamkeit leidet darunter, weil ich mir vielleicht gewisse Dinge nicht mehr zutraue, weil mir gesagt wird, ach, das kriegst du doch eh nicht hin oder war ja klar, dass du das nicht schaffst. Und in der Folge, ja, greife ich vielleicht weniger anspruchsvolle Aufgaben an, weil ich mir denke, das passt so, wie ich glaube, weil ich kriege das ja irgendwie doch nicht so hin. Und irgendwann ist man dann einfach so isoliert und beiseite geschoben, dass man sich völlig hinterfragt und vielleicht auch sogar krank werden kann. Ja. Mhm.
Sind sich narzisstische Personen dessen bewusst, also dass sie wirklich auch ein Leiden dahinter haben, ne? Und sich, du hast es gerade gesagt, so schön beschrieben, dass sie sich immer weiter aushöhlen innerlich und dann ja eigentlich auch immer mehr zu diesen Kompensationsstrategien greifen müssen, andere abzuwerten oder sich selbst besonders grandios darzustellen. Deswegen so würde ich mich fragen, naja, wenn da irgendwie ja auch irgendwie so ein Leid dahinter steht, müsste das ja vielleicht auch ein bisschen zur Selbsteinsicht führen, oder?
Also Selbsteinsicht eher selten. Also was man schon weiß, ist, dass narzisstische Personen sich des Narzissmus bewusst sind. Aber das heißt nicht, dass sie wissen, welche Auswirkungen das hat. Wenn man so Leute fragt, oder gibt es auch Untersuchungen dazu, die können schon von sich sagen, ja, mir ist Anerkennung wichtig oder ja, ich denke, ich bin mehr wert als andere. Also dieses Bewusstsein in Anführungsstrichen ist schon vorhanden. Aber welche Auswirkungen diese Perspektive oder diese Selbstwahrnehmung auf das Umfeld hat, das ist ihnen weniger bewusst. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite kriegen sie aber schon ja die Konsequenzen zu spüren, weil wenn ich total feindselig und aggressiv bin, dann kriege ich auch ja eine Resonanz aus meinem Umfeld. Das heißt, es entstehen Konflikte oder ich werde gemieden. Und das ist etwas, was ihnen schon sozusagen ja zurückgespiegelt wird. Aber dann fragen sie sich natürlich, was ist denn hier eigentlich los? Sie denken dann eher weniger, irgendwie liege ich falsch, sondern wenn, dann denken sie eher, ihr seid ja alle irgendwie viel zu schwach oder viel zu empfindlich. Aber trotzdem finden sie es doof, dass sie dann auch sozusagen weniger Freundschaften, Kontakte oder dass Projekte auch scheitern. Also das kriegen sie dann schon mit, aber sie attribuieren das nicht auf sich, sondern auf die Umwelt.
Ah ja. Ja, weil das ist nämlich, finde ich, echt der Knackpunkt, ne? Dass dann viele irgendwie schon merken, oh, irgendwie sie finden das jetzt auch nicht toll, dass wir uns um ein Ding schon wieder streiten, aber oder irgendwie einen Konflikt austragen müssen, aber sie sehen einfach ihren Anteil da drin überhaupt nicht und erkennen das gar nicht. Ne? Ich hatte jetzt auch mal, es gibt ein ganz tolles Buch von Rainer Sachse, der auch ganz viel im Bereich Persönlichkeitsstörungen macht und hat auch immer noch mal beschrieben, dass gerade bei Narzissmus das als sehr Ich-Synton sozusagen empfunden wird. Also die eigenen Verhaltensweisen und die Motive und so weiter, die werden als sehr verschmolzen mit sich empfunden und nicht als störend oder als etwas, das vielleicht gar nicht zu mir gehört. Ne? Wo wir bei anderen Erkrankungen oder auch Persönlichkeitsstörungen durchaus manchmal auch eher von einer ich-dystonen Störung ausgehen, wo es dann eher darum geht, dass Menschen schon sich durchaus bewusst sind, dass das problematisch ist, wie ihre Motive sind, wie sie sich verhalten, also ihren Anteil da drin einfach sich dessen deutlich bewusster sind. Ne? Und das ist ja bei Narzissmus sehr stark so, dass es einfach so verschmolzen ist, dass die Menschen das gar nicht als so, also sich selbst nicht so als Anteil oder Miturheber auch dessen klar sind, oder?
Ja, weil eben Narzissmus sozusagen sehr eng mit dem Selbst und dem Selbstwertgefühl verknüpft ist. Das ist ja etwas, was sich in der frühkindlichen Entwicklung schon sehr früh sozusagen ausbildet oder manifestiert. Das heißt, ich kann das eigentlich gar nicht, also ich kann das Narzisstische gar nicht aus meinem Selbst herauslösen. Es gehört dazu. Und diese Strategien, die ich verwende, die man eben als selbstregulatorische Strategien bezeichnet, die sind ja nicht bewusst oder ich muss mich da nicht anstrengen, um das jetzt zu machen, sondern das passiert automatisiert. Also wenn ich beispielsweise irgendwo auf eine Veranstaltung gehe, dann denke ich ja nicht ganz bewusst darüber nach, ich stelle mich jetzt in den Mittelpunkt, sondern das ist ein Programm.
Ich mach's einfach.
Ich mach's einfach, ich ergreife die Initiative, ich spreche von meinen Erfolgen, das passiert quasi so automatisch, ja.
Mhm. Ja. Ja, und auch selbst wenn man sich dann eingestehen würde, dass vielleicht ich auch einen Anteil daran habe oder vielleicht auch meine Verhaltensweisen ändern sollte, dann wäre das ja wieder so selbstwertbedrohlich, dass wir das total ausschließen, ne? Weil dann würde ja wirklich an mir was falsch sein. Dann würde ja eigentlich meine größte Angst in dem Moment wahr werden, ne? Dass sich an mir wirklich etwas nicht stimmt oder mein Selbstwert sozusagen noch brüchiger wird, wenn ich das zulassen würde, dass ich vielleicht auch eine Mitverantwortung trage, ne? an den Konflikten etc.
Ja.
Eine ganz häufige Beobachtung, die ich habe, ist, dass ihr so, sag ich mal, jetzt in der populärwissenschaftlichen Welt oder auch in den Medien oft gesagt wird, es gäbe weiblichen und männlichen Narzissmus. Mhm. Gibt es das? Gibt es diese Unterscheidung? Ordnet das mal gerade für uns ein.
Ja, also was es schon gibt, ist grandioser und vulnerabler Narzissmus. Und ich glaube, daher kommt diese Unterscheidung. Der grandiose Narzissmus ist das, was wir so gemeinhin als Narzissmus kennen. Also diese sehr stark nach außen sichtbare Variante. Man redet über seine Erfolge, man ist durchsetzungsstark, man ist auch charismatisch und einfach sehr präsent und sichtbar. Das ist quasi nach außen gerichtet. Man braucht die Anerkennung und Bewunderung und fordert sie auch explizit ein. Und dann gibt es aber auch noch den vulnerablen Narzissmus, der auf den ersten Blick gar nicht als Narzissmus quasi erkannt wird. Aber dahinter steckt sozusagen auch dieses Bedürfnis nach Sichtbarkeit, aber eher verdeckt und zeigt sich dann eher so in Schuld- oder Schamgefühlen, dass man beispielsweise sich ganz leicht gekränkt fühlt von anderen und sich dann aber zurückzieht. Also man geht dann nicht in die Aggression und sagt, hey, warum sagst du mir nicht, dass ich toll bin? Sondern es hat so eine depressive Facette, man zieht sich so ein bisschen zurück, sagt vielleicht mal eine Verabredung ab, weil man gekränkt ist. Und das passiert also alles so im stillen Kämmerlein, sag ich mal. Oder auch so eine irrationale Angst vor Ablehnung und Bewertung. Und das ist so diese vulnerable Facette. Und wir leben ja in einer patriarchalen Gesellschaft. Das heißt, da wird alles mit Geschlecht versehen. Und deswegen wird halt gesagt, diese grandiose Facette ist eher so der männliche Narzissmus, weil das eben mit so stereotyp männlichen Eigenschaften einhergeht. Also Ehrgeiz, Dominanz, Leistungsstreben. Und diese eher verletzliche Variante, dieses Zurückziehen, ängstlich, unsicher, das ist dann eher so die feminine Seite. Aber ich würde das gar nicht so beschreiben, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch ganz umfassende Untersuchungen, die sich das angeguckt haben. Und die zeigen, dass dieser Geschlechtsunterschied sehr, sehr gering ausfällt. Also sowohl Männer als auch Frauen haben grandiose und vulnerable Anteile in sich. Ja,
ja, ja, okay. Und wie ordnest du jetzt nochmal, um auch mal ganz auch an den Anfang zurückzugehen, im Rahmen von Führungskräften, die ja Auftretenswahrscheinlichkeit unter Führungspositionen ein. Gibt es da wirklich gehäuften, eher pathologischen Narzissmus? Und falls das so ist, warum ist das denn so?
Also zu pathologischem Narzissmus ist mir nichts bekannt, aber zu dem subklinischen Narzissmus ist es so, dass, also das kann man ja durch einen Gruppenvergleich einfach zeigen, Personen in Führungsverantwortung versus Personen ohne Führungsverantwortung. Und da findet man häufig, dass Menschen mit Führungsverantwortung höhere Narzissmuswerte aufweisen als jetzt die Mitarbeitenden. Und das macht auch Sinn, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Führung so strukturell eigentlich bedeutet. Weil das ist ja eine Position, die mit Macht und Einfluss einhergeht. Macht ist jetzt so ein großes Wort, aber de facto hat ja eine Führungsverantwortung eine Einflussfunktion. Ich habe Einfluss auf Mitarbeitende. Ich bestimme über ihren Urlaub. Ich bestimme über ihre Leistung. Ich habe auch Budget, über das ich verfüge. Also es gibt quasi Macht und Einfluss über Ressourcen und über Menschen. Und was damit einhergeht, ist auch Status. Also eine Führungsposition, es sei denn, ich bin jetzt in einer selbstorganisierten Organisation oder einem kleinen Startup, wo es ganz flache Hierarchien gibt. Aber so im Konzern oder im Mittelstand hängt damit ja schon eine gewisse Hierarchiestufe ab, so eine Statusfunktion. Und das ist etwas, was Narzissten einfach toll finden, ja, oder was sie auch motiviert, Macht und Status zu erlangen. Und deswegen tun sie ganz viel dafür, um in diese Positionen aufzusteigen. Und deswegen findet man sie auch ganz oft in diesen Positionen.
Okay, ja. Also es ist so ein bisschen was dran, obwohl es eher darum, also jetzt um eine Ausprägung geht und jetzt nicht unbedingt um den pathologischen Narzissmus, aber es ist auf jeden Fall deutlich gehäufter, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Ja.
Ja.
Ja, und ich dachte auch eben gerade nochmal, als du es gesagt hast, mit größeren und kleineren Organisationen, also ich glaube, selbst in kleineren Organisationen geht das Ganze auch mit viel Status einher, wenn ich sagen kann, ich bin der CEO. Es ist ganz egal, ob da irgendwie 2 oder 10 oder 100 Leute dahinter stehen. Ich glaube, dass das trotzdem seinen Anreiz hat, auch da potenziell in einer Position zu sein, weil selbst sehr kleine Organisationen kann man ja auch sehr hierarchisch organisieren, dann irgendwie potenziell Leute herumzuscheuchen, ne? Oder halt auch Macht. Instrumente zu nutzen, um eben den Selbstwert zu erhöhen. Bevor ich gleich nochmal auf die gute Seite eingehe, das heben wir uns mal zum Schluss auf. Aber jetzt ist natürlich erstmal sind wir noch bei der dunklen Seite und ganz, ganz oft ist ja wirklich da die Frage, wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Weil es richtet natürlich trotzdem, also gerade starker subklinischer Narzissmus immer wieder auch zwischenmenschlichen Schaden an, ne? Dass man das Gefühl hat, hey, ich fühle mich dem ausgeliefert, ne? Mir wird das Wort im Mund umgedreht, ich werde hier plötzlich angeschuldigt. Ne? Gaslighting hattest du vorhin ja auch schon erwähnt, kannst du vielleicht auch gleich nochmal kurz erklären. Wie kann ich damit umgehen, wenn ich eine narzisstische Person besonders vielleicht auch in meinem Team habe, egal ob es Führungskraft ist oder meine Kollegin, mein Kollege, weil am Ende arbeiten wir ja zusammen und ich kann nicht einfach sagen, oh, ich gehe jetzt, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, ich kündige die Freundschaft.
Ja, also was sehr oft genannt wird und das ist auch so ein bisschen ausgelutscht, ist das Thema Grenzen setzen.
Ja.
Aber es ist tatsächlich eine der hilfreichsten Strategien, wenn man es richtig anwendet. Ne? Und da ist es ja wichtig, erstmal zwischen der äußeren und der inneren Grenze zu unterscheiden. Der Einfachheit halber fangen wir mal mit der äußeren an. Das heißt, ich grenze mich gegenüber der narzisstischen Person ab. Und da ist es wichtig, dass man es nicht nur kommuniziert, also halt Stopp, sondern dass man daraufhin auch eine Konsequenz aufzeigt. Weil warum ist es so ausgelutscht? Weil viele halt sagen, ne, kommunizieren ihre Grenze, aber die zeigen das dann auf der Verhaltensebene nicht auf. Das heißt, man muss es, wenn, dann auch richtig machen. Konsequent durchziehen. Wenn wir auf das Beispiel von eben zurückkommen, also hier, ich werde auf eine exklusive Veranstaltung eingeladen und sage, dass das nicht geht, dann kann ich das ganz einfach tun. Ich sage, hey, ich verstehe, dass das eine wichtige Veranstaltung für uns beide ist. Ich habe aber eine Parallelveranstaltung und kann sie deswegen nicht wahrnehmen. Punkt. Also nicht diskutieren und nicht rechtfertigen, weil das öffnet wieder Tür und Tor für weitere Manipulation sozusagen.
Mhm.
Und noch ein weiterer Hinweis, den ich zum Thema Grenzen setze, gerne gebe. Bei Narzissmus ist auch das Wie entscheidend. Also die Grenze muss, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber liebevoll gesetzt werden, weil ich sonst riskiere, dass das Gegenüber defensiv oder aggressiv reagiert. Das heißt, ich muss das relativ weich und wohlwollend machen. Manchmal kann man auch auf die Metaebene gehen, wenn das jetzt zu hitzig wird, dass man dann sagt, du pass auf, ich glaube, wir verlassen hier gerade den Boden der Wertschätzung. Lass uns doch mal zu einer anderen Gelegenheit darüber sprechen. Das wäre dann sozusagen eine Distanzierung oder eine Vertagung des Konfliktes. Und das zeigt auch schon, also wenn man mir jetzt so zuhört, das erfordert ganz viel Fingerspitzengefühl in der Kommunikation. Also man muss sich da zwangsläufig mit Kommunikationstechniken auseinandersetzen. Und es bringt mich dann zur inneren Grenze, weil ich ja selber irgendwann entscheiden muss, wie lange möchte ich das denn eigentlich mitmachen. Ich kenne das tatsächlich auch von mir selbst. Also ich kann das sozusagen in der Interaktion mit der Person auch so machen und sagen, wenn ich dann aber nach Hause gehe, dann brauche ich erstmal einen Moment, um mich davon sozusagen emotional zu erholen, weil das macht ja etwas mit einem. Das heißt, irgendwann muss die Entscheidung treffen, wo ist eigentlich meine innere Grenze, wie lange will ich das noch mitmachen und muss ich dann vielleicht auch den Kontext oder die Person verlassen. Das wäre dann sozusagen nicht mehr eine emotionale Distanzierung, das kann ich eben durch Raum schaffen, bewerkstelligen, sondern dass ich dann halt den Kontakt auflöse. Aber wie du eben richtig sagtest, das geht ja nicht immer. Das heißt, wenn mir keine andere Wahl bleibt und das ist jetzt beispielsweise die Führungskraft, da gibt es eben das Thema Grenzen setzen oder ich suche mir eine Unterstützung. Also idealerweise gibt es ja andere Personen im Team, die das vielleicht auch erleben. da kann ich auch nochmal mich rückversichern, ist das jetzt tatsächlich irgendwie von mir eine komische Wahrnehmung oder seht ihr das auch so? Das heißt, da kann ich mir eine emotionale Hilfestellung sozusagen suchen. Oder je nachdem, wie stark jetzt die Manipulationsneigung ist, das ist auch ein Klassiker, dass ich anfange, Protokoll zu führen und mir Notizen mache. Also da gibt's ja ganz viele Vorlagen. In Emberes Buch beispielsweise ist ja auch, glaube ich, eine Dokumentationsvorlage, dass man eben aufschreibt.
Verlinke ich auch gerne nochmal, ja.
Genau, wer ist anwesend, was ist passiert? Und es ist wichtig, um eben Muster zu erkennen. Ne? Also das kann natürlich mal passieren, dass sich jemand komisch verhält, dann ist das eben eine situative Geschichte. Aber wenn das gehäuft und wiederholt passiert, dann hilft eben so eine Protokollierung dabei, das eben zu erkennen. Ja.
Ja, und ich glaube, auch wenn wir immer von Grund auf schon einer Person begegnen und so ein leichtes Angstgefühl haben oder so ein Störgefühl oder so und oh, bitte heute nicht irgendwie, ne? Oder also wo man so subtil immer schon merkt, das lässt mich irgendwie angespannt werden, dann ist das oft schon ein ganz guter Hinweis, dass das interaktionell auch einfach schwierig werden könnte, weil am Ende ist ja dieses Gefühl und diese Intuition ja einfach nur eine Sammlung von all den Erfahrungen, die wir vorher mit der Person gemacht haben, die sich dann eben in diesem Bauchgefühl irgendwie ausdrückt. Ja.
Noch eine Ergänzung.
Gerne, ja.
Es hilft auch, wenn man die Interaktion im Vorfeld strukturiert. Also wenn ich beispielsweise weiß, ich habe dann einen Termin mit der Person, also mit dem Kollegen oder der Führungskraft, dass ich mir eine persönliche Agenda mache und festlege, das und das will ich besprechen und das dann auch zu Beginn des Termins auch klarstelle, und es nicht dem Zufall oder der Person überlasse, wie jetzt dieser Termin abläuft. Oder wenn ich merke, ich werde jetzt irgendwie per E-Mail drangsaliert und es gibt ein Ping-Pong, dass ich sage, pass auf, ich strukturiere die Situation, lass uns doch einen Termin einstellen, wo wir über A, B und C sprechen, weil so gewinne ich wieder ein Stück weit Kontrolle über die Situation und auch über mich und gehe geordnet in diese Interaktion hinein, ohne dass ich mich jetzt quasi auf was auch immer einlassen muss.
Ja. Ich habe auch eben gerade nochmal gedacht, als du das mit dem innere Grenzen setzen erzählt hast, dass ich das echt wichtig finde, weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich so in meine Vita gucke und mit sehr stark narzisstischen Personen zu tun hatte, dass mich das oft richtig geärgert hat, dass ich jetzt die Verantwortung dafür übernehme, dass diese Situation so glimpflich wie irgendwie möglich verläuft. Also wo ich irgendwie einfach irgendwann gewünscht habe, so ey, ich butter hier so viel rein, ich ackere emotional gerade so krass, dass uns das hier nicht total um die Ohren fliegt, ne? Und du machst so gar nichts daran, ne? Und fährst einfach dein reguläres Programm. Und dass das einfach so anstrengend ist irgendwann, dass man wirklich innerlich schauen muss, wie viel Kapazität kann und will ich dafür zukünftig eigentlich aufwenden. Ne? Ich weiß, dass es auch manchmal natürlich Menschen gibt, die haben nicht die Wahl, mal eben vielleicht in einen anderen Job zu wechseln oder so, ne? Und das muss man auch unbedingt sagen, dass man da auch manchmal einfach nicht so viel Privilegien hat. Aber da zwischen den äußeren und den inneren Grenzen zu unterscheiden und sich innen drin wirklich gut nochmal zu überlegen, wie kann ich auch meine emotionale Batterie auch ausreichend wieder aufladen, nachdem ich eben mit diesen Personen zu tun hatte, das finde ich sehr wichtig. Ja. Weil das ist noch das Einzige, wo wir ein bisschen Einfluss nehmen können, selbst wenn wir permanent mit der Person zu tun haben müssen, weil das einfach der Kontext nicht anders erlaubt. Ne?
Genau, also emotional self-care ist auch ganz richtig, was du ansprichst, dass man sich quasi um sich selbst auch kümmert, weil, wie vorhin ja auch erwähnt, das zehrt einfach an einem und hüllt das eigene Selbst über die Zeit natürlich aus. Und was ich auch immer sehr heilsam fand, ist, sich selber bewusst machen, dass es nichts bringt, das Gegenüber von der eigenen Perspektive zu überzeugen. Ich weiß, das ist in uns so ein bisschen drin. Ja, wir versuchen immer, ne, das Beste auch zu unterstellen und zu sagen, Mensch, wenn ich nur mich genug anstrenge oder noch härter arbeite oder mich noch von meiner besten Seite zeige, dann kommt schon irgendwann die Selbsteinsicht. Wenn man dann aber das umdreht und denkt, nee, das ist ja eigentlich vergebene Lebensmühe, also eine realistische Erwartung auch an die Person hat, kann das auch ziemlich heilsam sein, weil man dann aufhört, sich abzurackern. So.
Mhm. Ja. Und eine Sache ist mir gerade auch noch eingefallen, so zum Thema Grenzen setzen und Kommunikation vor allen Dingen, weil ich oft das Gefühl habe, dass wenn man mit sehr narzisstischen Personen zu tun hat, dass sie, dass es, man kann sich noch so gut darauf vorbereiten und sagen, so hier ist meine Agenda und so, ne? Und das hilft ja manchmal, das zumindest so für sich so ein bisschen zu strukturieren, aber sie sind ja auch oft Meister und Meisterinnen da drin, das auch wieder zu sprengen und dann alles wieder anders werden zu lassen. Finde ich, kann sie manchmal auch echt helfen, Dinge auch kommunikativ auf ein anderes Medium zu begrenzen. Also zum Beispiel sagen, ich schreibe einfach nur eine sachliche E-Mail mit den sachlichen zwei Punkten und dann gucken wir mal, dass wir gar nicht vielleicht erst in so eine Gesprächsinteraktionssituation kommen, wo ich mich vielleicht noch hilfloser ausgeliefert fühle. Ne, es kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, was es für ein Thema ist. Manchmal kann es auch vorteilhafter sein, das Gespräch eher zu suchen und eben nicht den schriftlichen Weg. Aber ich finde, manchmal ist das ja auch nochmal eine Art und Weise, wie man die Kontaktpunkte so gering wie möglich halten kann, um sich einfach auch zu schützen. Ne? Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
Ja, also das Grundprinzip ist ja die Distanzierung und wenn ich sozusagen das in der Situation nicht herstellen kann, weil ich beispielsweise kommunikativ noch nicht so ausgefeilt bin, dass mir das im Affekt oder in der Situation direkt gelingt, dann muss ich ja quasi eine physische Grenze einführen. Und das kann ich entweder räumlich machen, indem ich sage, du pass auf, das hat hier gerade ein Level erreicht, womit ich mich nicht wohlfühle. Ich muss hier die Situation verlassen. Ne? Also das, wenn das ganz schlimm ist, dann kann man das auch mal machen oder man denkt sich eine Notlüge aus, aber dann verlässt man sozusagen physisch den Raum. Oder man, wie du richtig sagst, man verändert das Medium. Das schafft ja auch wieder eine Distanz, weil dann kann ich mir genug Zeit nehmen, um beispielsweise die E-Mail zu formulieren. Ne? Generell würde ich immer empfehlen, wenn ich irgendwie eine Nachricht erhalte, die mich irgendwie emotional total auflädt, dass ich nie sofort reagiere, sondern immer erstmal Outlook zumache und dann erstmal was anderes oder an die frische Luft gehen, weil im Affekt kommt sozusagen die Emotionalität.
Kommt selten was Gutes.
Genau, es kommt selten was Gutes und es kommt dann auch das, was das Gegenüber von uns möchte, weil sie möchte ja sozusagen, dass wir emotional reagieren, weil sie dann das Gefühl hat, dass sie uns und unsere Gefühle so ein Stück weit kontrolliert. Deswegen ist es immer hilfreich, da erstmal Distanz herzustellen. Am Anfang räumlich, physisch. Und wenn man dann quasi geübter ist mit den verschiedenen Kommunikationstechniken, dann gelingt einem das auch in der direkten Interaktion. Oder ganz einfach, was ich auch oft benutze, ist eine Pause. Also man muss nicht sofort antworten, wenn ich merke, da kommt ein übergriffiger Kommentar. Einfach aushalten, die paar Sekunden. Und entweder sagt die Person dann direkt was anderes und relativiert es, oder ich hatte genug Zeit, um mir was zu überlegen.
Ja. Und ich glaube, bei all diesen Sachen ist es einfach super hilfreich zu wissen, da steckt ein Muster dahinter und sich irgendwann auch so ein bisschen innerlich darauf einschießen zu können, ah, okay, wenn ich das mache, ist es sehr wahrscheinlich, dass das und das wahrscheinlich passiert. Und ich finde, das entlastet einen ja auch schon überhaupt, dieses Muster zu erkennen. Da habe ich auch in der Folge zu toxischen Kollegen und Kolleginnen auch drüber gesprochen. Das kann ich auch gerne nochmal verlinken. Was mich immer wieder fasziniert an narzisstischen Personen, dass das ja auch Menschen sind, die ja durchaus auch Freunde haben und Kolleginnen und Kollegen, mit denen sie ja auch gut können. Deswegen interessiert mich nochmal, welche Art von Mensch arbeitet eigentlich gerne mit sehr stark narzisstischen Personen zusammen? Gibt es da irgendwie so ein Gleich und Gleich gesellt sich gerne?
Ja, also ich würde sagen, es gibt drei verschiedene Typen von Personen, die gerne, oder was heißt gerne, aber die mit denen Personen arbeiten können. Das Gleich und Gleich trifft es tatsächlich auf den Punkt. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass beispielsweise gehobene Führungskräfte oder Vorstandsmitglieder eher nach narzisstischen Gleichgesinnten suchen, weil sie ja sozusagen in der Organisation ähnliche Ziele verfolgen. Also es geht da ja, ne, um Erfolg, Macht und so weiter. Und wenn ich weiß, der hat auch diese Fähigkeit, quasi andere Leute zu manipulieren oder um den Finger zu wickeln und es hilft mir dann auch, meine persönlichen Ziele zu erreichen, dann suche ich das natürlich. Also das ist quasi ein Ähnlichkeitseffekt, wo man quasi etwas Ähnliches sucht, was so ähnlich negativ ist, in Anführungsstrichen, wie man selbst. Es gibt aber auch noch andere Typen, und zwar besonders leistungsbereite oder karriereambitionierte Personen. Und das mag auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kontraintuitiv wirken, aber diese Leute haben ja auch eine gewisse Intention oder eine Absicht. Sie wollen beispielsweise den nächsten Karriereschritt erreichen oder vorankommen beruflich. Und so eine narzisstische Führungskraft beispielsweise, die kann einem dazu verhelfen, weil sie eben einen auf das exklusive Event schickt oder weil sie einem beispielsweise dieses tolle Prestigeprojekt verschafft. Und da kann ich sozusagen als ganz karriereambitionierte Person ein bisschen geduldiger oder nachsichtiger sein, weil ich ja selber dieses unbedingte Ziel habe, weiterzukommen. So. Und die dritte Typologie, würde ich sagen, sind Leute, die, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber die so ein geringes Selbstwert selber besitzen, die vielleicht so ein bisschen people-pleasing sind und die von diesem Schein und diesem Charisma und dieser Grandiosität in der Hinsicht profitieren, weil sie sozusagen das Gefühl haben, da kann ich jemanden unterstützen oder der braucht mich oder ganz plakativ ausgedrückt, ich kann diese Person vielleicht noch retten oder die wird schon irgendwann einsehen, dass sie mich braucht. Also das sind so drei Typologien, die natürlich unterschiedliche Motive haben. Also einerseits das Karriereziel erreichen, deswegen halte ich das in Anführungsstrichen aus, oder eben ich bin selber vielleicht ein bisschen unscheinbar, unsicher und da ist jemand, dem ich unter die Arme greifen kann und der wiederum auch von mir und meinem geringen Selbstwertgefühl profitiert, weil ich mich quasi auch bereitwillig unterbuttern lasse.
Ja, genau. Und das kenne ich auch vor allen Dingen aus der systemischen Therapie. Da wird das ja Kollusion genannt. Da habe ich auch in meinem Buch ein bisschen drüber geschrieben, ne? Dass manchmal eben genau diese extrem gegensätzlichen Personen oder Menschen mit diesen extrem gegensätzlichen Verhaltensweisen sich finden, weil sie jeweils im anderen etwas haben, was sozusagen ihre Motive irgendwie befriedigt oder ihre Bedürfnisse befriedigt. Und das finde ich ganz spannend. Ich das oft auch in Paarbeziehungen immer denke, so genau, wie sind die jetzt irgendwie zusammen geraten? Ne? Das ist genau dieses Phänomen dahinter, ja. Jetzt, also wie versprochen, auf jeden Fall nochmal auf die positive Seite von Narzissmus, weil wir wollen ja jetzt narzisstische Personen und auch generell Narzissmus jetzt nicht nur zu schlecht wegkommen lassen. In welchen Situationen, und das hast du ja auch wirklich sehr gut und umfassend untersucht und auch nochmal beschrieben in deinem Buch, kann denn Narzissmus etwas Positives haben?
Also ich würde das in verschiedene Kategorien einteilen. Das eine ist eben, hatten wir auch schon das Thema Charisma und Führung. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass Narzissten besonders tolle Führungskräfte sind, aber in Situationen, wo es darum geht, ein Kollektiv sozusagen für eine Idee zu begeistern oder inspirieren, hilft sozusagen dieses charismatische, gewinnende Auftreten, so eine skeptische Masse zu begeistern und quasi ja zu bewegen. Ne, das ist so das eine. Dann natürlich durch dieses Durchsetzungsstarke, dieses Risikobereite und vielleicht auch ein bisschen impulsive, sind sie eher geneigt, quasi mal was Neues auszuprobieren. Das heißt, wenn es darum geht, Innovationen zu wagen oder innovativ zu denken, gibt es auch übrigens spannende Untersuchungen dazu, kann Narzissmus auch vorteilhaft sein, weil durch Risiko und durch etwas Neues kann man ja auch wiederum Bewunderung erlangen, weil das hat ja keiner so vorher gemacht oder ausprobiert. Das heißt, in diesem Kontext kann das eben von Vorteil sein, wenn man narzisstisch geprägt ist, weil ich da quasi was wage und mache, was sich keiner vorher getraut hat. Oder in so Verhandlungssituationen, das hat auch natürlich mit Risiko zu tun, aber wo es um eine Positionierung geht, ja, also wo ich versuche, auch vielleicht meine Manipulationsneigung auszunutzen, weil ich mir einen Vorteil verschaffen möchte und jetzt, weiß ich nicht, irgendwelche Investitionen oder Deals auszuhandeln, hilft mir übrigens auch, wenn ich quasi ein Unternehmen gründen möchte. Dazu habe ich auch ein bisschen was im Buch geschrieben, also alles mit Entrepreneurship Gründen, Startup-Kultur, da hilft so eine narzisstische Neigung dabei, zumindest in den Anfängen des Gründens, wo ja ganz viel Unsicherheit vorherrscht, wo das ja auch scheitern kann, hilft es, wenn man so ein bisschen narzisstisch geprägt ist auch.
Ja, eine Frage zu deiner beruflichen Laufbahn, weil du ja auch in der Eignungsdiagnostik warst. Und da habe ich mich jetzt gerade gefragt, habt ihr manchmal vielleicht auch bewusst Menschen mit narzisstischen Zügen in bestimmte Rollen gesteckt, weil ihr sagt, hey, zu diesem Zeitpunkt in dieser Rolle brauchen wir diese Art von Persönlichkeit gerade?
Also jein, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir explizit nach Narzissten gesucht haben.
Statt in der Stellenbeschreibung, aber, wir suchen dich,
genau,
den Narzissten.
Genau. Aber was man ja oft findet, ist zum Beispiel, dass man sehr leistungsbereite oder kompetitive Rollen hat. Ne? Also es gibt ja so Branchen, die extrem dynamisch sind, also die Tech-Branche generell oder Pharmaindustrie oder jetzt künstliche Intelligenz. Das sind ja Branchen, wo sich von heute auf morgen etwas verändern kann. Und da brauche ich quasi eine Persönlichkeit, die da sehr schnell anpassungsfähig ist, die risikobereit ist, die quasi in den Wettbewerb geht und das auch mag. Weil es gibt ja Leute, die mögen das überhaupt nicht, die sagen, nee, ich möchte Beständigkeit, ich möchte Sicherheit, ich möchte ganz genau wissen, was mich erwartet. Da würde ich jetzt sagen, da ist jetzt eine narzisstische Person nicht der richtige Fit. Aber wenn es quasi ganz dynamisch kompetitiv ist, dann ist das eben eine Persönlichkeitsstruktur, die da durchaus auch erfolgreich sein kann. Oder wenn es quasi ganz abgesteckte Projekte oder so Change-Projekte gibt, wo man weiß, okay, das dauert 2 bis 3 Jahre, da ist ganz viel Dampf dahinter, da kann man sagen, okay, da gucke ich oder suche ich jemanden, der da schnell Zug reinbringen kann, der auch von dieser Kurzfristigkeit motiviert ist, weil da eben auch kurzfristige Erfolge zu verzeichnen sind. Mhm. Ne? Also wo es um Schnelligkeit geht. Und das Dritte, Rollen mit einer extrem hohen Sichtbarkeit. Also Marketing, Vertrieb beziehungsweise Sales, wo es ja auch um Provisionen geht, also wo man auch schnell viel verdienen kann. Da kann quasi eine narzisstische Struktur auch hilfreich sein, weil es etwas ist, was ganz natürlich mit ihrer Persönlichkeitsstruktur harmoniert. Sie wollen ja sichtbar sein.
Sich nicht sehr anstrengen dafür.
Genau, müssen sich nicht sehr anstrengen, gehen auf einen Pitch, überzeugen den Kunden, können vielleicht auch total selbstbewusst auftreten, obwohl die Produktidee noch überhaupt nicht ausgereift ist. Aber die können das dann eben in diesem Moment ziemlich gut verkaufen.
Ja. Okay, ja, cool. Vielen Dank nochmal für diesen kleinen Schwenk aus deinen Erfahrungswerten. Ja, die Zeit rennt. Ich würde dir zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen stellen. Und zwar, was ganz Persönliches zu dir. Was ist eine Eigenheit von dir, weil wir jetzt gerade so viel bei Persönlichkeitseigenschaften waren, eine Eigenheit von dir, die nur ganz wenige Menschen kennen?
Eine Eigenheit von mir, ich glaube, was nicht so sichtbar ist, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, ist, dass ich ziemlich introvertiert bin und überhaupt gar nicht gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehe. Ich versuche das so ein bisschen auf LinkedIn oder Social Media zu kompensieren, indem ich das eben sehr bewusst plane. Und ich glaube, das ist auch etwas, was mich an Narzissmus fasziniert, weil ich persönlich total anders gestrickt bin und sowas sehr, sehr ungerne mache. Ja.
Ich musste an der Stelle auch echt nochmal sagen, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch LinkedIn, weil du grandiose Beiträge schreibst und wirklich extrem gute Wissenschaftskommunikation machst. Das habe ich dir ja auch schon mal persönlich gesagt, weil du mir da wirklich positiv aufgefallen bist. Das können nämlich nicht so viele Menschen wirklich, das, was so in der Wissenschaft los ist, auch so übersetzen, dass es wirklich im Alltag auch tauglich ist. Und auch ganz oft fasst du ja ganz tolle Studienergebnisse zusammen. Also großer Shoutout und deswegen auch unbedingt nochmal hier meine Empfehlung, Ramzi auf LinkedIn zu folgen.
Danke.
Und sehr gerne, na klar. Genau, jetzt hatte ich irgendwie gerade noch andere Sache, die ist mir noch eingefallen, aber die ist mir jetzt gerade wieder entfallen. Deswegen frage ich einfach meine nächste Frage. Was lernst denn du gerade neu? Was gibt's vielleicht, wo du dich noch entwickelst, was du neu machst?
Ich schreibe ja gerade an einem neuen Buch, also das habe ich so für mich entdeckt, genau, und da liebe ich es einfach, mich mit Themen auseinanderzusetzen, auf eine ganz, ganz tiefe und differenzierte Art und Weise und da auch total abzutauchen, mir Studien durchzulesen, und gerade lerne ich ganz viel über Diversity-Tools tatsächlich, also wie man Vielfalt in Unternehmen quasi mithilfe von Methoden, Übungen und Tools umsetzen kann, weil das ja etwas ist, was für ganz viele ja, sehr abstrakt ist oder so ein Buzzword ist. Und damit befasse ich mich gerade. Also wie kann man das strukturiert in Organisationen vorantreiben? Weil für mich, das vielleicht nochmal ganz kurz als Einschub, Narzissmus und Diversity hängen sehr eng miteinander zusammen. Weil wenn ich narzisstisch bin, dann gucke ich ja nur auf mich und weniger auf andere Leute. Aber um Vielfalt eben zu fördern, muss ich sozusagen die eigene Perspektive verlassen und auf die Lebensrealität anderer Menschen gucken. Genau.
Ja, stay tuned. Buch Nummer 2 kommt bald.
Genau.
Mir ist auch gerade wieder eingefallen, was ich eben noch sagen wollte, deine Faszination für Narzissmus, die vielleicht auch daraus kommt, ne, dass es selber so konträr ist zu deinem, ja, deiner eigenen Persönlichkeit und auch sehr im Konträr steht zu der Introversion, die du gerade beschrieben hast. Ich habe das ganz stark mit dem Thema Spionage. Also mich interessieren, also mich faszinieren einfach so Menschen voll krass, die so ein Doppelleben führen oder so Spionagesachen machen oder sowas. Weil ich wirklich, ich bin so eine ganz ehrliche Person. Ich könnte wirklich ein Geheimnis keinen einzigen Tag für mich behalten. Also wenn ich in so einer Rolle wäre, ich würde reißen innerlich, wenn ich irgendwie so ein Doppelleben führen müsste. Und deswegen konnte ich mich da gerade sehr drin wiederfinden, dass man manchmal besonders dann irgendwie so eine ganz besondere Faszination für solche Phänomene hat.
Ja, und wenn ich da auf mich gucke, das stimmt total, weil ich versuche ja alles, was ich mache, zu belegen, ne, mit Publikationen.
Ja, total.
Das habe ich hier und da gemacht. Und bei Narzissten, das ist ja so, die erzählen ja teilweise das Blaue
zack,
vom
zack,
Himmel.
So ist es, genau.
Das könnte ich überhaupt nicht.
Ja, kann ich wirklich bestätigen, dass es wirklich genauso ist, wie du bist, dass du total alles wirklich belegst und sehr stichfest immer alles machst, ja. Wir haben jetzt gerade die Weihnachtszeit. Meine allerletzte Frage an dich. Mhm. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsgebäck?
Mein Lieblingsweihnachtsgebäck ist Zimtsterne tatsächlich. Ja. Also ich liebe Zimt. Alles, was mit Zimt ist und mit Marzipan oder dieses Mandelaroma. Und die mag ich tatsächlich ganz gerne.
Okay, ja, dann ist ja gerade wirklich beste Zeit für dich, auf jeden Fall.
Obwohl ich noch keinen hatte.
Okay, ja, dann das allerhöchste Eisenbahn.
Genau.
Super. Vielen, vielen Dank, Ramzi, dass du zu Gast warst. Das war sehr einsichtsreich. Danke für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, Ramzi ist ein unglaublich toller Experte für Narzissmus, vor allen Dingen, wenn es darum geht, dem Ganzen auch eine wissenschaftliche Basis und Untermauerung zu geben, weil was wir sehr häufig beobachten, ist ja, dass so das ganze Thema Narzissmus so populärwissenschaftlich sehr ausgeschlachtet wird und auch nicht immer nur in eine wirklich fundierte, hilfreiche Richtung gelenkt wird, um es mal nett auszudrücken. Und deswegen war es mir heute ein ganz großes Anliegen, hier einen Experten zu haben, der sich wirklich sehr umfangreich damit auseinandergesetzt hat und nicht nur lose Instagram-Tipps gibt, sondern wirklich auch wissenschaftlich weiß, wie sieht die Lage da aus, was gibt es wirklich, was ist ein Mythos, was ist Fakt, was hilft nicht und was ist vielleicht eben die schädliche und unschöne Seite, aber was ist vielleicht auch eine gute Seite, weil wir alle haben ja, wie er auch erzählt hat, narzisstische Züge in uns und die bringen uns ja auch gewissermaßen weiter. Ne? Also sie sind auch wichtig, dass wir diese Züge haben, jede und jeder von uns. So. Ich fand, das war eine sehr bereichernde Folge. Ich hoffe, ihr fandet das auch. Hinterlasst mir gerne wieder eine Bewertung. Darüber freue ich mich immer ganz besonders. Und wenn ihr noch mehr über Ramzi erfahren möchtet, dann verlinke ich auf jeden Fall sein LinkedIn und sein Buch in den Shownotes. Wir haben ja auch Emre Çelik's Buch nochmal erwähnt. Das werde ich auch in den Shownotes verlinken, damit ihr dort alles vermerkt habt. Wie immer findet ihr mehr Informationen über mich und meine Arbeit auf meiner Website evaelisaschneider.com. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass du heute Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.